Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Folge habe ich Benedikt Schulz interviewt. Im Interview sprechen wir über den Wegfall von Einstiegspositionen im Unternehmen durch den Einsatz von KI und die damit verbundene ethische Bewertung. Wir sprechen über Generationengerechtigkeit, kurzfristige Effizienzgewinne und die langfristige Sicherung von Überlebensfähigkeit von Gesellschaft und Unternehmen. Benedikt zeigt auf, welche Alternativen es zur Ausbildung im Unternehmen geben könnte, beziehungsweise wie und warum diese gesichert werden sollte. Ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Benedikt, in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Vielen herzlichen Dank.
Vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du dich einmal kurz vorstellst. Also wer bist du und was ist dein beruflicher Hintergrund?
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Benedikt Schulz. Ich wohne in der Schweiz, in Basel. Und wie man vielleicht unschwer hört, ursprünglich aus Deutschland kommt. Ich bin 31 Jahre alt, bin Produktmanager von Haus aus sozusagen. Habe meine Karriere damals gestartet in einer klassischen Bankausbildung. Habe dann Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie studiert und danach nochmal den Master im Bereich Digitalisierung und Beratung gemacht und bin in dieser Zeit beruflich immer mehr von der Bankseite in die Technologie übergegangen sozusagen. Ja, und das hat über verschiedene Rollen im Produktmanagement, als Leiter des Produktmanagements oder als Chief Product Officer eben zu meiner jetzigen Position geführt. Bin für ein Schweizer Softwareunternehmen tätig. Wir machen primär Software im Bankenbereich und verantworte da und leite das Produktmanagement. Nebenbei bin ich noch als Freiberufler tätig. Das heißt, ich bin da derzeit als Dozent aktiv an verschiedenen deutschen und Schweizer Hochschulen und auch mit Produktakademien unterwegs und ja, teache und coache da zu verschiedenen Produkt- und ja, betriebswirtschaftlichen Themen. Genau.
Sehr schön. Wir möchten ja heute, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, aber wir möchten ja heute auch über deine Dissertation sprechen. Und bevor wir da jetzt thematisch reingehen, finde ich auch immer ganz spannend, weil ich meine, du machst ja jetzt beruflich viele Dinge, hast du ja gerade erzählt, hast in der Anstellung und dann eben noch freiberuflich und hast jetzt nebenbei in Anführungsstrichen noch die Promotion aufgenommen. Ja, was treibt dich dabei an? Was war da so dein Hintergedanke?
Also für mich war es immer schon normal, gleichzeitig irgendwas Studientechnisches zu machen und zu arbeiten. Ich habe sowohl meinen Bachelor als auch mein Masterstudium berufsbegleitend gemacht, weil ich irgendwie mit einer Sache immer nicht so ganz zufrieden oder ausgelastet war. Das mag sich bei Klausurphasen manchmal anders angefühlt haben, aber das hat mir immer schon Spaß gemacht, so ein bisschen diesen Lernen-Aspekt zu haben und auf der anderen Seite das Ganze in der Praxis anzuwenden. Und dann habe ich im Rahmen meines Masterstudiums, im Rahmen meiner Masterthesis besser gesagt, mich angefangen mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, sehr intensiv. Und habe dann eine unglaublich spannende, ja, Forschungserfahrung oder Forschungsreise gemacht, zusammen mit meinem damaligen Professor. Und habe für mich dann identifiziert, hey, das soll irgendwie nach dem Master noch nicht das Ende gewesen sein, sozusagen. Und fand es immer spannend, einerseits natürlich zu sehen, was passiert in der Wirtschaft, was ist die wirtschaftliche Realität, aber wie kann man das auch in der Forschung betrachten? Und ich bin ja an einem Ethik-Lehrstuhl gelandet und gerade da nochmal so eine andere Perspektive auf Technologie zu finden, das fand ich immer schon spannend. Und da ist dann so der Entschluss gewachsen, bin dann auf Lehrstuhl- bzw. Hochschulsuche gegangen, habe einen Betreuer gesucht und bin jetzt final in einem Konzept gelandet, was mir sehr viel Spaß macht und deswegen lässt sich das ganz gut verbinden. Genau.
Ja, sehr schön. Dann lass uns doch gleich mal thematisch tiefer einsteigen. Du hast jetzt schon so ein paar Andeutungen gemacht. KI, Ethik, es ist jetzt da schon so ein bisschen rumgeschwirrt als Begriffe. Vielleicht erzählst du einfach mal, was denn deine Forschungsfrage ist, die du aktuell untersuchst.
Sehr gerne. Ich hoffe, du erlaubst, dass ich etwas aushole. Das ist mit
Gerne,
zwei Sätzen
klar.
immer etwas schwierig zu machen. Also, ich hatte ja gesagt, ich habe mich im Rahmen meiner Masterthesis mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und da ganz speziell mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Unternehmensberatung. Und damals noch sehr aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive. Also, wie kann ich KI einsetzen? Was bringt mir das für Vorteile als Unternehmen? Wie verändert das vielleicht die Anforderungen an den Beruf des Unternehmensberaters? Und ein Aspekt, der da auch immer wieder mitgeschwungen ist, eben, was bedeutet das eigentlich auch aus einer philosophisch-ethischen Perspektive? Also, wie verändert das die Zusammenarbeit von einem Mitarbeiter und seinem Unternehmen? Und wie verändert das auch die Beziehung zwischen dem Berater in dem Falle damals und auch seinem Kunden? Und das hat bei mir so ein, ja, Interesse geweckt für diese Themen und hatte dann die Möglichkeit, an meinem Lehrstuhl mich zu orientieren. Na, man fängt so eine Promotion ja immer erstmal mit so einer Orientierungsphase an, um so genau die Forschungsfrage zu finden, die für einen spannend ist. Und am Ende war es dann, wie so häufig in der Forschung, ich habe was gelesen und es hat mich begeistert und deswegen habe ich das weiterverfolgt. Und das war in dem Falle eben ein Zeitungsbericht, aus der Züricher Zeitung müsste es gewesen sein, wo eben dargestellt wurde, dass gerade Einstiegspositionen oder ja, Ausbildungspositionen aktuell häufig durch ja, den Einsatz von künstlicher Intelligenz gefährdet sind oder eingespart werden. Beziehungsweise, ich glaube, die Schlagzeile war, dass Absolventen eines Hochschulstudiums es immer schwieriger haben, einen Job zu finden. Und mit dem Gedankengut meines Lehrstuhls im Hinterkopf, ja, eben zu sagen, okay, diese ethische Einordnung, habe ich mich gefragt, ja, was heißt das denn jetzt überhaupt? Ja, das heißt, wir haben Unternehmen, die setzen immer mehr künstliche Intelligenz ein und künstliche Intelligenz ist halt besonders da leistungsstark, wo es repetitive Arbeit ist, wo es ja Wissensarbeit ist. Das heißt, ich muss irgendwie Wissen abrufen und einsetzen. Ja? Und das korreliert halt sehr stark mit den Berufseinstiegsrollen. Ja? Also besonders diese Position kann ich unglaublich gut mit einem KI-Einsatz ersetzen. Und da habe ich mich gefragt, aus einer ethischen Perspektive, ist das denn richtig oder ist das nicht richtig? Kann man das vertreten oder nicht? Und das hat ein ganz großes Feld für mich eröffnet und hat auch zur Strukturierung meiner Forschung beigetragen. Vielleicht jetzt am Anfang ganz kurz, können wir gerne noch ins Detail gehen. Am Ende sind es drei Perspektiven. Man spricht in diesem Falle häufig von dem sogenannten praktischen Syllogismus, der sagt, es gibt eine normative Ebene, also das, was gesellschaftlich erwünscht ist, da wo man sagt, das ist richtig, ja, wo man sagt, hey, du sollst nicht töten beispielsweise. Können wir uns alle darauf einigen, sollten wir nicht tun. Und dann gibt es die zweite Ebene, das ist die Realität, die zum Beispiel sagt, ich soll etwas nicht tun, aber es gibt einen Grund, es zu tun. Vielleicht machen alle anderen das und ich werde deswegen gezwungen, das zu tun, weil ansonsten das Nicht-Tun sozusagen für mich eine negative Konsequenz hätte. Und als drittes haben wir die Vereinigung davon. Also wie kann ich den normativen gesellschaftlichen Anspruch kombinieren mit der Realität und das zusammenbringen? Und so ist es auch bei meiner Forschung. Also wie kann ich den Anspruch darlegen zu sagen, hey, Unternehmen sollten Ausbildungspositionen anbieten, Unternehmen sollten junge Leute ausbilden. Und es gibt auch aus KI-ethischen Gründen Gründe dafür. Können wir sicherlich auch gerne noch drauf eingehen. Und auf der anderen Seite, ja gut, wenn ich nicht auf diese Vorteile oder wenn ich auf diese Vorteile von KI verzichte und bin dann vielleicht teurer als alle anderen, was heißt das denn? Alle anderen setzen es vielleicht doch ein, bieten günstigere Services an und schon bin ich weg vom Fenster. Und wie kann man das zusammenbringen? Das ist in halbwegs kurz formuliert mein aktuelles Forschungsthema.
Super spannend. Steigen wir gleich mal ein. Du hast jetzt so erzählt und ein Gedanke, der mir gekommen ist, war jetzt so das Thema. Also nehmen wir an, ich als Unternehmen entscheide mich jetzt dafür, bestimmte Einstiegspositionen nicht mehr zu besetzen, weil ich diese durch KI-Unterstützung eben substituieren kann oder irgendwie ausgleichen kann. Habe ich nicht trotzdem später vielleicht einen Nachteil, wenn ich dann sozusagen wieder höher qualifizierte Positionen, die ich möchte ja Senior-Positionen weiterhin besetzen, ja, die brauche ich ja weiterhin. Also habe ich dann nicht trotzdem später einen Nachteil? Also im ersten Schritt habe ich vielleicht einen finanziellen Vorteil, weil ich eben diese Ausgabe des Entgelts nicht habe, der Arbeitgeber Ausgaben und so weiter. Aber später ist es ja dann so, ich kann ja also ich ziehe mir ja nicht mehr einen Nachwuchs heran, der dann meine Senior-Position. Woher kommt meine Senior-Position später sozusagen? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich weiß nicht, ob du auf so dieses Thema auch schon gestoßen bist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Fragestellung jetzt unabhängig mal von künstlicher Intelligenz ist keine neue. Also die Frage, warum sollte ich als Unternehmen junge Leute ausbilden? weil kostet Geld, das ist vielleicht auch manchmal nervig und junge Leute, gerade wenn sie sich noch am Orientieren sind, sind auch vielleicht etwas anstrengend, ja. Aber es hat einen Grund, warum ich das tun muss, nämlich weil ich ja natürlich selber später qualifizierte Fachkräfte haben möchte. Und jetzt könnte man sagen, ja, solange die anderen ausbilden, kann ich die natürlich dann entsprechend übernehmen. Ja, ist ja eine schöne Sache. Das funktioniert aber nur so weit oder insoweit, wenn natürlich ein gewisser Anteil der Unternehmen das noch macht. Das heißt, wenn alle sich dementsprechend verhalten würden, funktioniert das nicht. In der Ethik geht es häufig, und gerade in der Wirtschaftsethik, wo ich unterwegs bin, geht es häufig um die Funktionsfähigkeit eines Systems. Ja? Das heißt, ich möchte die Überlebensfähigkeit eines Systems gewährleisten. Und wenn wir das Beispiel jetzt weiterspinnen und sagen, niemand bildet mehr aus, dann finde ich natürlich keine Seniors mehr. Ja? Es gibt sicherlich Gründe auch dafür, das zu machen. Ne? Zum Beispiel, indem ich die Leute dann direkt nach der Ausbildung übernehme. Ja? Oder auch indem ich, es ist ja nicht nur die Berufsausbildung, es kann ja auch die Anfangszeit nach dem Studium sein, aber indem ich mir die Leute quasi relativ jung ranzüchte, wenn man das so sagen möchte, und habe dadurch Vorteile. Ja? Das ist aber in dem Sinne erstmal nichts Neues. Das ist eine laufende wirtschaftswissenschaftliche Debatte, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt bringt KI aber eine neue Dimension damit rein. Nämlich die Frage, was heißt das für mich als Unternehmen? Ja? Wenn ich jetzt sage, in der Vergangenheit gab es eine neue Technologie, und das geht zurück bis zur Industrialisierung, und da wurden Jobs verdrängt, da kann man sagen, ja, so what? Die braucht es dann halt einfach nicht mehr. Ja, wenn es die Maschine dafür gibt, und es gibt ja heute auch nicht mal denjenigen, der die Laternen abends ausknipst. Das ist okay. Ja? Aber gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz ist das eben anders. Ein Beispiel. Eine wichtige Prämisse beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in einem Unternehmen ist ja, dass ich die Ergebnisse der KI entsprechend prüfen kann. Ja, das heißt, ich muss in der Lage sein zu erkennen, das ist Quatsch oder nicht. Weil wenn ich das nicht mehr kann, dann ja, säge ich mir sozusagen den Baum ab oder den Ast ab, besser gesagt, auf dem ich sitze. Ja, weil ich werde abhängig. Ich kann nicht mehr hinterfragen, passt das oder nicht. Ja. Und diese Erfahrung, die sammle ich halt gerade in diesen jungen Jahren, indem ich Dinge vielleicht erstmal manuell ausführe und lerne, sie zu tun und am Ende sie dann quasi wie in der Supervision quasi kontrolliere. Das ist wie bei mir in der Bank. Ja. Ich habe bei der Bank auch gelernt, händisch irgendwelche Buchungssätze zu machen, wohl wissend, dass das alles von einem Computer gemacht wird. Aber wenn es dann mal ausfällt oder kontrolliert wird, dann kann ich es entsprechend kontrollieren und auch sehen, dass da Fehler sind. Das heißt, wenn wir als Unternehmen, und ich schaue da eher als gesamtgesellschaftliche Problemstellung drauf, anstatt jetzt ein Unternehmen per se anzugucken, wenn wir uns diese Fähigkeit nehmen und nur noch KI einsetzen, unabhängig jetzt davon, dass ich die Seniors dahinter auch noch brauche, ja, dann nehme ich mir quasi meine eigene Überlebensfähigkeit, weil ich werde eben zunehmend abhängig von dem, was die KI mir sagt, und ich bin nicht mehr in der Lage, das Ganze zu prüfen. Das heißt, wir haben eben zwei Komponenten. Das eine ist, ich möchte mir diejenigen ausbilden, die ich später brauche, ne, die Seniors, also die, die dann eben die höher qualifizierte Arbeit machen, die KI vielleicht heute nicht so gut kann. Und auf der anderen Seite, gerade wegen der Technologie von künstlicher Intelligenz, nehme ich mir sozusagen die Erfahrung, die ich dringend brauche, und den sowieso schon schwierig genugen KI-Einsatz irgendwie erfolgreich zu machen. Und das ist die Problemstellung. Und ein Stichwort, was da immer, immer, immer wieder kommt, ist Gerechtigkeit. Ja, Generationengerechtigkeit. Es gibt ja Generationengerechtigkeit in verschiedenen Arten und Weisen. Die Rente zum Beispiel ist ja immer wieder sehr aktiv in den Themen, in den Nachrichten, wo man sagt, die Jungen bezahlen die Rente von den Alten. Und das funktioniert, weil alle wissen, hey, wenn ich irgendwann mal in der Rente bin, dann macht das auch jemand für mich. Ja? Oder Klimaschutz ist auch ein schönes Beispiel. Und die Ausbildung ist ja genau das Gleiche. Das heißt, ich bilde heute Leute aus, weil ich früher ja auch ausgebildet wurde. Ja? Man spricht dabei von der sogenannten temporalen Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit der verknüpften Generationen. Ja, häufig hat man ja Sachen, wie jetzt auch beim Klimaschutz, wo ich sage, ja gut, wenn ich das heute nicht mache, das sind vielleicht 3, 4 Generationen später. Ja? Aber jetzt ist es wirklich diejenigen, die selber noch vor 20 Jahren vielleicht diese Einstiegsposition hatten, die fangen jetzt an und nehmen den jungen Leuten die Möglichkeit, ausgebildet zu werden. Und das hat ja unabhängig jetzt auch von KI, das kann ja nicht gerecht sein. Und am Ende stellt das wiederum, und da kommen wir wieder zum Thema zurück, die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft in Frage.
Also, ich habe jetzt mehrere Gedanken dazu. Also, wir sprechen jetzt, oder du hast jetzt sehr viel über Gerechtigkeit gesprochen. Ich nehme mal an, auch so dieser Begriff Verantwortung ist ja auch so ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. eben da auch so eine, vielleicht auch einen Generationenübergang zu gewährleisten. Das ist bestimmt auch so ein Thema. Grundsätzlich glaube ich erfahrungsgemäß, dass in vielen Unternehmen doch erstmal der kurzfristige Effizienzgewinn im Fokus steht.
Das ist
Und
so.
zwar stärker im Fokus steht und wirtschaftliche Aspekte stärker im Fokus stehen als diese Aspekte, die du jetzt genannt hast, wie Verantwortung, wie Gerechtigkeit, wie Generationenübergang und so weiter. So. Deshalb frage ich mich, inwiefern das sozusagen, oder inwiefern das sozusagen die notwendige Relevanz für Unternehmen auch gewinnen kann. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Grundproblem der Wirtschaftsethik, dass man sagt, hey, eigentlich solltest du das tun. Oder besser gesagt, man spricht davon, das solltest du nicht tun als Unternehmen. Und auf der anderen Seite, die wirtschaftliche Realität zeigt, dass es ganz andere Anreizsysteme gibt. Ja, man hat KPIs, die man erfüllen muss. Man muss irgendwelche Shareholder-Values optimieren. Ja, das heißt, das aktuelle Wirtschaftssystem ist genau so ausgestaltet, dass es eben eigentlich falsches Verhalten häufig bedingt. Sei es jetzt im Klimaschutz, sei es jetzt
Und
auch in
belohnt.
der und belohnt, genau. Also das ist ja
Ja.
eben das Thema, ne? Also das heißt, das Anreizsystem von Unternehmen ist genauso ausgestaltet. Und jetzt gibt es in der Ethik oder in der Wirtschaftsethik natürlich verschiedene Mittel, wie man sagt, wie kann man denn Herr werden? Also wie schafft man es, wenn man weiß, hey, langfristig ist das besser, diese kurzfristige Optimierung oder diese kurzfristigen Motive irgendwie auszusteuern? Da gibt es einfache und schwerere Antworten drauf. Ein Thema ist natürlich die Gesetzgebung, ne? Dass natürlich der Gesetzgeber schaut, was brauche ich als Land, als Region, als Bundesland, was auch immer, was brauche ich quasi, damit meine Gesellschaft weiterhin funktioniert. Und wenn ich sehe, dass die Wertesysteme oder die Anreizsysteme der Unternehmen anders funktionieren, muss ich eben eine Gesetzgebung schaffen, die das Ganze unterbindet. Ja? Das Unwort oder eins der Unworte des letzten Jahres war, glaube ich, dieses Lieferkettengesetz, wo man sagt, hey, eigentlich sollte keine Kinderarbeit bedingt werden und wir sollten die Produktionsbedingungen verbessern. Aber weil Unternehmen eben danach oder besser so aufgestellt sind, dass sie immer Kosten reduzieren sollen, bedingt das wiederum das positiv. Das heißt, ich muss als Gesetzgeber, auch wenn die Unternehmen das nicht gut finden, entsprechend dann Regelungen treffen, die das Ganze ja einschränken. Ja, das ist übrigens keine neue Fragestellung. Ja, bereits Thomas Hobbes hat vor vielen, vielen 100 Jahren gesagt, es braucht irgendeine übergeordnete Ebene. Er hat damals vom Leviathan gesprochen. Das ist so ein Bild aus der Bibel, der gesagt hat: Hey, wenn jeder Mensch nur das tut, was für ihn kurzfristig am besten ist, und so funktioniert der Mensch. Das wird in den meisten Fällen so sein. Nur wenn er das immer macht, dann funktioniert die Gesellschaft nicht mehr. Ja, das heißt, ich brauche ein übergeordnetes Bild und damit ist der Staat gemeint in dem Sinne, der das Ganze einschränkt. Das heißt, long story short, eine Möglichkeit, sowas zu verhindern, ist natürlich, dass der Staat sagt, hey, jedes Unternehmen muss so und so viele Leute ausbilden. Ja, es gibt eine Ausbildungsverpflichtung. Das ist eine erste Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die aber natürlich deutlich schwieriger ist, ist die sogenannte Selbstverpflichtung. Ja, dass ich als Unternehmen sage, ich stelle mein Wertesystem um. Ja, das heißt, die Überlebensfähigkeit in Zeiten von KI wird eine KPI. Das ist aber sehr idealistisch gedacht, ne? Weil natürlich immer das Kurzfristige, das Langfristige irgendwie ja torpediert. Die Frage ist einfach immer, wie nah ist das Risiko an mir dran? Und ich glaube, jetzt, wo noch nicht alle Unternehmen abschätzen können, was würde denn passieren, wenn ich zu sehr abhängig von der KI bin? Wenn sie das noch nicht einschätzen können, dann ist entsprechend auch die Motivation kleiner, sich besser zu verhalten. Ich glaube, das kennt jeder aus seiner persönlichen Diät, ne? Also natürlich ist es kurzfristig besser, den Schokoriegel zu essen oder keinen Sport zu machen, ja. Aber wenn man dann das erste Zipperlein hat sozusagen und das erste Mal es zwickt und man merkt, ui, da scheint wirklich ein Risiko zu sein, das, was mir alle alten Leute erzählen, das stimmt wirklich, ja, dann steigt die Motivation. Am Ende geht es darum, und da zitiere ich jetzt mal meinen Professor, den Andreas Suchanek, ein sogenanntes Endspiel zu verhindern. Ein Endspiel ist immer dann existent, wenn die Gesellschaft nicht mehr weiter funktionieren kann. Und wenn die Leute sehen, die Gesellschaft funktioniert eh nicht mehr, dann hat auch gar keiner mehr Motivation, irgendwas zu machen. Ja, das heißt, es geht darum, langfristige Existenzsicherung der Gesellschaft herzuleiten und dann kann Selbstverpflichtung schon funktionieren. Ja. Es muss halt wirklich gut umgesetzt werden. Ich meine, wir kennen diese ganzen freiwilligen Selbstverpflichtungen von den Konzernen im Bereich Klimaschutz, im Bereich Gleichstellung und was auch immer. Das funktioniert nicht immer so gut, ja.
Hm.
Das heißt, in meiner Forschung geht es primär aktuell auch erstmal darum, das Problem richtig zu konstruieren und zu sagen, hey, das ist ein Problem. Und das ist auch jetzt ein neues Problem durch den KI-Einsatz. Das ist jetzt anders als vielleicht eine neue Technologie, als wenn jetzt, weiß ich nicht, der MP3-Player erfunden wird oder das Internet und so. Das hat eine ganz andere Dimension bekommen. Und das ist das Spannende daran.
Du hattest jetzt auch ein Beispiel schon gebracht, wie sozusagen politisch auch eingegriffen werden könnte. Ich habe mir noch als Stichpunkte aufgeschrieben, so das Thema Bildungssystem und Förderprogramme, ob nicht das vielleicht auch sogar eine Rolle spielt. Also ob nicht zum Beispiel, also mehrere Gedanken dazu, ja. Also zum einen könnte es ja sein, dass das Bildungssystem sozusagen auch schon einen gewissen Einstieg sozusagen unterstützt, irgendwie so ein Ausbildungsjahr irgendwann dranhängen kann oder was auch immer, irgendwie so in diese Richtung. Oder dass es dann eben bestimmte Förderprogramme auch gibt für Unternehmen, die dann eben auch ausbilden. Und was mir vorhin eben, das war vorhin noch ein Gedanke, den ich hatte, war so das Thema, muss nicht die Ausbildung vielleicht auch ein anderes Konzept bekommen? Also muss nicht Ausbildung inhaltlich anders gestaltet werden, um sozusagen auf ein anderes Ziel auch hinzuführen. Weil das Ziel ist ja dann, du hattest das ja vorhin gesagt, das Ziel ist ja dann sozusagen nicht, dass ich langfristig diese ganzen repetitiven Einstiegsaufgaben dann auch weiterhin mache, weil wir sowieso jemanden brauchen, der das irgendwie macht, sondern das Ziel ist es ja dann, zu prüfen zu können. Das ist ja ein ganz anderes Lernziel, als selbst auszuführen. Also kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch ein Thema sein könnte, dass Ausbildungskonzepte umgestellt werden müssen.
Absolut, ja. Also ich glaube, da waren sehr viele relevante Punkte dabei. Ich versuche das mal Stück für Stück zu konstruieren.
Ich habe einfach mal rausgehauen.
Alles gut. Das Thema Anreizsystem, klar. Also natürlich ist es gut, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Gesetz rausgeben möchte, weil so ein Gesetz, gerade eine Ausbildungsverpflichtung, das ist ja unglaublich kompliziert zu machen. Das sieht man zum Beispiel auch bei der Gleichstellungsverpflichtung, also zum Beispiel Frauen in Chefetagen, dass natürlich jedes Unternehmen wieder eine eigene Realität hat und so ein ja, allgemeines Gesetz da immer sehr schwierig ist. Am Ende hast du so viele Ausnahmen, dass es wieder nicht funktioniert. Ne? Das heißt, Förderung macht definitiv Sinn. Gibt es ja heute auch teilweise schon, dass man eben eine Unterstützung bei der Ausbildung bekommt und dass es eben noch mehr gefördert wird. Ja? Und das kann man natürlich auch auf Jungangestellte übertragen. Da ist es sicherlich weniger der Fall, dass man sagt, hey, wenn du eine Quote von so und so vielen Leuten unter, weiß ich nicht, 35 Jahre hast, um mich jetzt mal in die junge Kategorie noch einzuordnen, dann bekommst du das und das. Ne? Das sind Mittel und Wege. Es ist immer die Frage der Wirkung. Also reichen diese Anreizsysteme? Also sind die so viel positiver, dass der ja, Profitgier klingt jetzt sehr negativ, aber dass natürlich das Streben nach Effizienzgewinn und so, das wird meistens höher sein. Aber es kann eine Sache sein, die sicherlich mitwirkt. Bildungssystem ist eine ganz andere Thematik. Ich glaube, dass die Kollegen in den Schulen und in den Hochschulen vor einer unglaublich großen Transformation stehen, beziehungsweise sich auch schon lange drin befinden. Ich kriege das ja selber mit in meiner freiberuflichen Tätigkeit als Dozent, dass die Hochschulen versuchen zu überlegen, okay, wie verändert sich eine Prüfung? Ja? Wie muss Wissen jetzt vermittelt werden? Und welche Skills muss ich als Schule, als Hochschule, als Universität den jungen Leuten jetzt mit auf den Weg geben? Und ich glaube, da ist die abschließende Antwort noch nicht gefunden worden, ne? Weil auch gerade in dem Alter wir eine unheimlich hohe Technologieabhängigkeit haben. Klar, ich meine, wenn es in meiner Schulzeit das schon gegeben hätte, hätte ich mir meine Hausaufgaben auf jeden Fall auch von ChatGPT erstellen lassen, ne?
Klar, auf jeden Fall.
Aber es ist auch eine Chance, ne? Weil ich glaube, das Bildungssystem, mag jetzt eine Aussage sein, die auch Gegenmeinungen erzeugt, aber das Bildungssystem vielleicht auch viel zu lange schon zu sehr auf das Thema reiner Wissensabruf, auswendig lernen und so gesetzt hat. Ich glaube, gerade in heutigen Zeiten, auch in so politisch unsicheren Zeiten, in Zeiten von Fake News und so, braucht es sowieso viel mehr Reflexion. Und das passt wiederum auch gut zu KI. Na, bei KI muss ich mir eben die Frage stellen, warum ist dieses Ergebnis jetzt so, wie das ist? Kann ich eine solche Information an eine KI geben? Beziehungsweise für die Aufgabe, die ich da zu tun habe, ist KI da überhaupt geeignet? Und was bedeutet das, wenn ich jetzt eine KI dafür einsetze? Genauso wie auch Themen Datenschutz und so. Also ich glaube, kurz gesagt, ich glaube schon, dass die Bildungssysteme da viel machen können. Auf der anderen Seite kennt es ja jeder von seiner eigenen Fahrschule. Klar lernt man in der Fahrschule das Fahren, man hat am Ende den Führerschein, aber wenn man das erste Mal alleine am Steuer sitzt, ja, und muss bei mir im Bergischen Land damals am Berg anfahren, dann lernt man wirklich erst Autofahren. Ne? Mein Fahrlehrer hat immer gesagt, so richtig Autofahren kannst du erst nach den ersten 100.000 Kilometern. Und so ist es in der beruflichen Welt ja auch. Ne? Das heißt, natürlich kann das Schulsystem und das Hochschulsystem oder auch das Ausbildungssystem da etwas für tun. Aber gerade die berufliche Erfahrung, gerade das mal im beruflichen Kontext einzusetzen, das ist so unglaublich wichtig. Ja? Und deswegen ist es aus meiner Sicht so unglaublich wichtig, gerade in Zeiten von KI, diese Juniorstellen nicht zu streichen, diese Ausbildungsstellen nicht zu streichen. Ja, das heißt nicht, dass ich die nicht verändern kann. Ne? Also vielleicht muss das Ausbildungskonzept wirklich dann anders sein. Ja, vielleicht muss ich viel mehr dieses Hinterfragende versuchen beizubringen. Vielleicht muss ich auch die Aufgaben aufwerten. Ja, also vielleicht fange ich einfach eine Stufe höher an. Man spricht oft im Kontext von so der Arbeitsmarktentwicklung, im Kontext von KI, vom sogenannten Job Enlargement und Job Enrichment. Das heißt, ich habe eine Tätigkeit ausgeführt und die wird jetzt aufgewertet, indem mir sozusagen die, ja, die Dulli-Aufgaben weggenommen werden und ich kann mich einfach auf die Aufgaben konzentrieren, die das richtige Brainwork sozusagen erfordern. Ja? Und das kann in der Ausbildung ja auch so sein. Dann fange ich halt nicht bei Lektion 1 an, um das mal bildlich zu sprechen, sondern vielleicht bei Lektion 5, kann dafür aber auch vielleicht ein paar Lektionen mehr machen. Ja? Also das ist so ein bisschen die Frage und ich glaube, das muss jede Industrie für sich herausfinden. Welche Skills muss ich denn noch vermitteln? Ne? Und das ist sicherlich eine sehr spannende Transformation. Das macht das Thema auch so unglaublich komplex, weil es gibt diese ethische Sichtweise, ja, und den erhobenen Zeigefinger, wobei ich natürlich versuche, gerade durch die Inbezugnahme des Wirtschaftssystems da nicht nur, sag ich mal, den erhobenen Finger zu geben, sondern auch zu sagen, wie ist denn die wirtschaftliche Realität? Ja, weil es ist total unrealistisch, an die Vernunft der Unternehmen zu appellieren und zu sagen, ihr müsst das jetzt machen. Ja? Einfach weil die Systeme so sind, wie sie sind. Ja? Aber auf der anderen Seite eben hat das die technologische Komponente, es hat die Arbeitsmarktkomponente und viele, viele andere auch, die das so unglaublich komplex machen.
Du hattest jetzt gesagt, also ich meine, das war jetzt auch ein Gedanke, den ich ja auch jetzt mit reingebracht habe. Aber du hattest dann sonst so schön jetzt gesagt, man muss eine Stufe höher anfangen, es braucht andere Kompetenzen, da gehe ich natürlich voll mit. Was ich mir aber vorstellen kann, ist es dann, dass das trotzdem nochmal ein gesellschaftliches Ungleichgewicht und auch das Thema Bildungsungerechtigkeit an dieser Stelle dann auch verschärft, eventuell, ja. Und gerade wenn ich jetzt, ja, zum Beispiel auch sowieso das schon anspruchsvoll empfunden habe, jetzt eine normale Ausbildung, so wie sie jetzt ist, zu absolvieren und jetzt soll ich noch eine Stufe höher anfangen, dann kann ich mir eben vorstellen, dass das eben auch sehr Schwieriges und zusätzlich noch mal mehr gesellschaftliches Ungleichgewicht aufbaut. Wie siehst du das?
Ja, absolut genauso. Also ich glaube, wir haben schon genug Hausaufgaben in unserem aktuellen Bildungs- und Ausbildungssystem und sehr viele verschiedene Problembereiche. Sei es jetzt zum Beispiel auch die unterschiedliche wahrgenommene, ja, Außenwirkung von einer Ausbildung versus eines Bachelor- oder Masterstudiums. Ja? Wobei, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, dass jetzt die Ausbildungsberufe gerade so unglaublich aufgewertet werden. Nicht, weil man es auf einmal Bachelor Professional oder so nennt, davon kann man halten, was man möchte, sondern weil man merkt, hey, das ist ein Bereich, der wird fortbestehen. Ja? Das mag jetzt vielleicht auch eine gewisse, ja, kleine Panikreaktion sein. Ich glaube, dass es viele, viele, viele Berufe weiterhin geben wird. Ja? Nichtsdestotrotz gibt es da ja viele bestehende Probleme. Aber es macht es nicht unbedingt einfacher. Ne? Ich glaube, die Anforderungen an junge Menschen während ihrer Schul- und Ausbildungszeit, die werden immer weiter steigen. Und wir haben ja heute schon das Thema, dass die jungen Leute gestresst sind, überfordert sind, Burnout bekommen und all sowas aus verschiedenen Gründen, sei es jetzt die Auswirkungen noch von der Corona-Zeit oder auch die Auswirkungen von der Digitalisierung. Ich bin ja selber noch ohne Smartphone am Anfang in die Schule gegangen und das hat sich erst während meiner Schulzeit so richtig entwickelt, was für mich eine sehr schöne Transformation ist. Aber klar, wenn ich jetzt von vornherein all diese technologischen Möglichkeiten habe und auch alle diese Nachteile, die das bringt, ja, das macht es natürlich unglaublich schwierig. Und von daher ist das, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und ich glaube, eine große Problematik, die wir in dem Kontext haben, ist die Geschwindigkeit. Ja? Die Innovation technologischer Natur, die nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Ja? Also vielleicht hatten wir sehr, sehr viele Jahre, um uns ans Internet zu gewöhnen, ja. Aber an KI hatten wir kaum Zeit. Ja, und gefühlt, auch wenn ich sehe, mein Unternehmen ist ja auch in der Beratung und in der Softwareentwicklung für KI-Produkte unterwegs, wo ich auch mal unterstütze. Und wenn ich sehe, dass die Unternehmen heute schon davon überfordert sind, was vor 3, 4 Jahren KI-technisch verfügbar war, ja, dann ist das ja in Schulen auch nicht anders, ne? Dass man einfach von der schieren Geschwindigkeit abgehangen wird und am Ende dann ja einigen wenigen Unternehmen ja ausgeliefert ist in dem Sinne. Ne? Und das macht das so spannend, aber auch so komplex.
Wir haben ja gesagt, wir sprechen auch über Führung. Ich habe mir jetzt noch notiert einen Aspekt, und zwar ist Einstieg ermöglichen heute vielleicht sogar oder auch jetzt dann in naher Zukunft eine explizite Führungsaufgabe. Das war jetzt noch mal so ein Gedanke, den ich mir notiert habe.
Ja, absolut. Die Frage ist halt, auf welcher Führungsstufe. Ich glaube, dass das generelle dafür einsetzen, dass diese Ausbildungsfunktionen weiter beibehalten werden, das sollte Aufgabe des Upper Management sein, ne? Weil die eben ja den langfristigen strategischen Fokus haben. Ja, das heißt, meine Erwartungshaltung an einen CEO wäre zu sagen, ja, klar können wir jetzt davon profitieren und es sagt ja auch keiner, dass da niemand von profitieren soll. Also wir als Unternehmen setzen auch KI heute schon ein, um unsere Arbeit schneller und besser zu machen. Das ist großartig. Ja? Also ich habe ganz viele Aufgabenbereiche, die ich vorher ganz doof fand, die jetzt weggefallen sind. Also schriftliche Dokumentation zum Beispiel. Ja? Aber dass so ein CEO sagt, trotz dass wir das in Anspruch nehmen, haben wir trotzdem die langfristige Perspektive im Kopf. Ja? Und deswegen wäre das eben aus meiner Sicht eher sowas von eher eine Aufgabe des ja, Executive Leadership Team. Die Führungsaufgabe in den mittleren und niedrigeren Führungsbereichen ist aus meiner Sicht eher die Day-to-Day-Nutzung von KI. Ja, und zu gucken, wie können wir Prozesse so ausgestalten, dass wir einerseits den Menschen innerhalb des Prozesses behalten, also im Englischen würde man sagen Human in the Loop, dass ich eben darauf achte, dass meine Mitarbeitenden nicht blind KI-Ergebnisse weitergeben, ja, sondern sie nach wie vor prüfe, ja, und eben auch Enablement so mache, dass meine Mitarbeitenden jene Kompetenzen haben, die es braucht. Ja, gerade jetzt diejenigen, die jetzt schon im Arbeitsleben da sind und jetzt auch eine gewisse Learning Curve haben müssen, um sich da zu entwickeln. Ja, das ist auf jeden Fall eine Führungsaufgabe. Ne? Man sagt ja, ne, Leadership by Example, und das ist ja hier auch der Fall. Ne? Wenn ich als Führungskraft alles nur noch in ChatGPT donner und alle merken, ne, irgendwie ja, leben wir nur noch von Tool zu Tool zu Tool, dann funktioniert es auch schwierig. Ja? Und das ist definitiv eine Führungsaufgabe. Am Ende ist es auch eine Selbstverpflichtung. Ja, also jeder Mitarbeitende sollte sich selber überlegen, wie viel will ich nutzen, was will ich nutzen und welche Skills will ich aufbauen und auch im Arbeitsmarkt 2030, 2035 zu bestehen. Aber weil natürlich man nicht jedem Mitarbeiter zumuten sollte, dass das isoliert funktioniert, ja, brauche ich das natürlich als Leadership-Team. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach folgende. Keiner weiß so richtig, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, also wenn man sich Zukunftsszenarien anschaut, wie die Arbeitswelt in Zeiten von KI in 10, 20, 30 Jahren ist, dann hat das eher Potenzial für Horrorromane, was man da so liest. Ja, und das muss vielleicht gar nicht so schlimm kommen, weil meine Erfahrung ist, es gibt aktuell eine gewisse KI-Ernüchterung. Ja, das heißt, Unternehmen haben erste Schritte gemacht, haben mal vielleicht ein eigenes ChatGPT oder Gemini fürs Unternehmen eingefügt und, führt und merken jetzt, ja, cool, wir können jetzt alle besser E-Mails schreiben und können vielleicht bessere, weiß ich nicht, Reports generieren und was auch immer, aber so die flächendeckende, werthaltige Nutzung von KI, das bleibt noch ein bisschen aus. Ja? Und das macht es in der Führungsaufgabe so schwer. Ich weiß vielleicht gar nicht, auf welche Herausforderungen ich meine Mitarbeitenden vorbereiten muss. Ich bin ja selber mit mir selber überfordert als Führungskraft, weil ich selber gar nicht weiß. Ne? Und das macht es schon zu einer schwierigen Führungsaufgabe, aber es ist eine Führungsaufgabe. Definitiv.
Sehr spannender Einblick, Benedikt. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage, um das Ganze noch mal zum abzurunden und vielleicht auch noch mal zusammenzufassen. Genau, also jetzt zusammengefasst noch mal auf dieses Thema geblickt. Wie kann aus deiner Sicht eine verantwortungsvolle KI-Strategie von Unternehmen aussehen?
Also ich glaube, das erste Stichwort in diesem Kontext ist vollumfängliche Betrachtung des Themas. Ja, also eine KI-Strategie sollte nie nur auf einen Teilbereich von künstlicher Intelligenz ausgerichtet sein. Ja, das heißt, es geht nicht darum, jetzt möglichst viele Mitarbeiter zu ersetzen oder was auch immer, sondern man muss das immer als holistisches Thema sich anschauen, indem ich eben Dinge wie Ausbildung, Dinge wie Kompetenzen, Dinge wie auch die Beziehung zu meinen Kunden entsprechend mir anschaue und das gesamtheitlich betrachte. Am Anfang ist ja, oder beziehungsweise KI ist ja eine Reise. Ja, es ist eine Transformation. Das heißt, ich fange vorne an und sage, okay, ich gucke mir erstmal an, ist mein Unternehmen dafür überhaupt ja bereit, künstliche Intelligenz einzusetzen? Das fängt bei Daten an, bei Datenstrategie, Governance. Das fängt bei den Kompetenzen der Mitarbeitenden an und auch bei der KI-Strategie. Also überhaupt das mal zu formulieren und zu sagen, was wollen wir als Unternehmen überhaupt damit machen? Ja, das ist eine ganz spannende Fragestellung. Wir unterstützen Kunden dabei, indem wir so, ja, wie so Selbsttests und Fragebögen produzieren, wo ich als Unternehmen wirklich jeden Use Case mir mal einzeln anschaue und mir überlege, habe ich die Daten dafür? Macht das Sinn? Ist KI die richtige Technologie? Weil gerade bei KI haben wir einen sehr großen Aktionismus, so einen Technologieaktionismus. Ne? Das heißt, jeder hat davon gehört, jeder möchte KI einsetzen, aber das wirklich in jeden Prozessen einzusetzen, wo es wirklich werthaltig ist, das ist noch schwierig. Und am Ende eben müssen alle Leute am Tisch sitzen. Die Technologen müssen am Tisch sitzen, die Personaler, die Ethiker, ganz selbstlos, diejenigen, die an der Front sozusagen unterwegs sind, ja. Das heißt, sie muss holistisch ausgestaltet sein. Und ich glaube, trotz dass Strategie etwas Langfristiges ist, sollte sie immer wieder hinterfragt werden. Ja, also machen wir gerade das Richtige? Ist das sinnvoll? Ja. Und natürlich sollte man nicht bei den Low-Hanging Fruits aufhören. Ja, natürlich macht das Sinn, als erstes irgendwie kommunikationslastige Bereiche mit KI auszustatten. Aber dann muss man sich wirklich überlegen, wo macht das Sinn und wo nicht. Was ich häufig gesehen habe, dass Unternehmen sagen, KI ist unsere Strategie. Unsere Strategie ist, KI zu machen. Und ich sage, nein, KI ist eine Technologie. Das heißt, sie kann dabei helfen, eine Strategie, einen Lösungsbereich, ein Lösungskonstrukt zu realisieren. Ja, indem ich das eben durch diese Technologie enable. Aber die Antwort KI sollte immer erst dann folgen, wenn ich mir mein Problem angeschaut habe, jegliche Lösung betrachtet habe und wenn dann KI die beste Lösung ist, prima, ja. Aber manchmal ist es dann doch vielleicht einfach ein händischer Prozess oder eine ganz einfache Wenn-Dann-Formel oder was auch immer, ja. Das heißt, long story short, holistisch anschauen, Strategien hin und wieder überprüfen und sich nicht verrückt machen lassen von dem technologischen Fortschritt. Natürlich, wenn man sich auf LinkedIn und so umtut, hat man das Gefühl, dass jeden Tag 30 neue Tools entstehen und 30 neue Technologien. Das erzeugt einen Druck und sicherlich ist das Tempo auch angestiegen. Aber ich glaube, wenn es da keine Langfristigkeit hat, dann wird es schwierig. Und natürlich die gesellschaftlichen Aspekte nicht aus den Augen verlieren. Also sich fragen, was für ein Unternehmen möchte ich in 5 Jahren noch sein? In was für einer Gesellschaft will ich leben? Ja, weil die Konstellation verschiedener Unternehmen und der privaten Bürger, das ist am Ende die Gesellschaft. Ja. Wenn wir uns dann alle gegenseitig runtergewirtschaftet haben, ich glaube, das kann das Ziel von keinem sein.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für den Einblick. Vielleicht zum Abschluss nochmal, wo findet man mehr über dich, wenn man mehr von dir erfahren möchte, vielleicht auch eben mit dir zusammenarbeiten möchte?
Ich glaube, da ist LinkedIn auf jeden Fall die beste Adresse. Ich glaube, da findet man mich gut und da kann man auch sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Ich versuche da immer wieder verschiedene Themen zu teilen und freue mich über jeden Kontakt und Leute, die mich auf meiner Reise auch durch die Forschung entsprechend begleiten.
Sehr schön. Wir werden das Ganze auch nochmal hier in den Shownotes verlinken. Das heißt, dann, wer interessiert ist, kann auch gerne draufklicken und sich direkt dann mit Benedikt vernetzen. Danke dir, Benedikt. Vielen Dank für die Einblicke und an alle Zuhörerinnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.